wirst du gleich sehen. Und hören. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Das wäre richtig genial, wenn du das schon erlebt hast selber. Ostern beginnt ja eigentlich mit Karfreitag. In gewisser Weise, ohne Karfreitag kein Ostern. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, könnte er auch nicht auferstehen. Ganz klar, deshalb fange ich auch in diesem Abschnitt an zu lesen. Es ist das Kapitel 27 aus dem Matthäus-Evangelium und ich lese mal ab Vers 50. Jesus aber schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Späte Erkenntnis. Es sahen aber dort von fern viele Frauen zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Joses Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia mit Namen Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leichentuch und legte ihn in eine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte: Nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Aber spät am Sabbat in der Dämmerung des 1. Wochentages kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn das war das Erdbeben. Das ist ein passender Einsatz, dankeschön. Da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, das ist die Ostergeschichte. Könnt ihr auch noch ein bisschen weiterlesen, was danach noch kommt. Und das, was danach noch kommt, das könnte man auch noch durch die Kirchengeschichte weiterverfolgen bis zu uns. Maria und Maria kommen an dem Grab da morgens an und eigentlich erwarten sie, einen toten Jesus zu finden und die Leiche einzubalsamieren, wie es üblich war, haben sie vor der Grablegung nicht mehr rechtzeitig vor den Feiertagen geschafft. Aber das Grab ist leer. Und wenn das Grab nicht leer wäre, würden wir heute nicht hier sitzen. Und wenn das Grab nicht leer wäre, dann gäbe es nicht Milliarden von Menschen, die diesem Gott folgen und an diesen Gott glauben. Und wenn das Grab nicht leer wäre, dann wäre alle unsere Hoffnung vergebens. Im 1. Korinther 15 steht das, hat Andi heute Morgen witzigerweise auch zitiert, sind halt immer irgendwie die ähnlichen Bibelstellen, die da zusammenkommen. Da stellt Paulus fest, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann wären wir die elendsten aller Menschen. Denn wir hätten unsere ganze Hoffnung auf ein Luftschloss gebaut, auf nichts gebaut. Ich versuche mich ja immer so ein bisschen reinzuversetzen in die Menschen, die damals das als Erste erlebt haben. Davor war ja, bevor Jesus gekreuzigt wurde, haben wir die ganze Geschichte, wo er nochmal mit seinen Jüngern zusammen isst, zur Passafeier. Da war der erste Schock, wo Jesus schon feststellt, einer von denen, die ihm am nächsten standen, von 12 Leuten, einer würde ihn verraten. Haben wahrscheinlich alle irgendwie, wie kann das sein? Dann kam der zweite Schock, Jesus wird verhaftet. Und der dritte Schock war, Jesus wird auch tatsächlich ans Kreuz genagelt. Und ich weiß nicht, wie lange diese 12 Jünger noch irgendwie im Umfeld da gewesen sind und irgendwie überlegt haben, wann greift Gott ein? Und erwartet haben, sie haben ja damit gerechnet, dass Jesus der große König ist, der sein Volk Israel von der römischen Besatzung befreit. Wie lange haben sie noch gehofft und gewartet und gedacht, das könnte noch was werden? Bis zu dem Zeitpunkt vielleicht, wo tatsächlich Josef kommt und den Leichnam vom Kreuz nimmt und in diese Gruft liegt? Ich habe keine Ahnung und kann mich da auch nicht wirklich reinversetzen, wie es den Nachfolgern Jesu in diesem Moment ergangen sein muss. Alle Hoffnung begraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Begraben. 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen und dann Ende. Vorbei. Keine Hoffnung mehr. Wofür das alles? Warum haben wir das alles mitgemacht? Wieso haben wir das alles aufgegeben? Wieso haben wir das geglaubt, dass da irgendwas draus wird? Alles weg. Alles kaputt mit dieser einen Tatsache. Jesus ist gestorben und liegt jetzt da tot im Grab. Und die beiden Frauen kommen und ich glaube nicht, dass die mit Hoffnung gekommen sind zu diesem Grab. Die sind gekommen mit Salbölen. Wer mit Salböl kommt für eine Leiche, kommt nicht mit Hoffnung. Und was für ein unglaubliches Erlebnis muss das gewesen sein, da anzukommen. Und ich weiß nicht, ob die Wachen zu dem Zeitpunkt da immer noch am Boden lagen oder ob die inzwischen aufgestanden sind und sich verkrümelt haben aus Furcht, als die beiden Frauen kamen. Aber mindestens der Engel war noch da. Der Stein ist zur Seite gerollt, da sitzt einer drauf. Und dieser eine sagt, ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ihr sucht den toten Jesus, den, der gekreuzigt ist. Wer gekreuzigt ist, ist tot. Und er sagt, der ist nicht mehr hier. Kommt und seht das leere Grab. Guckt rein, er ist nicht mehr drin. Übrigens fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Der Engel hat nicht dafür gesorgt, dass Jesus raus konnte. Der Engel hat dafür gesorgt, dass die Menschen reingucken konnten. Jesus war schon nicht mehr im Grab, als der Engel den Stein weggerollt hat. Jesus war schon auferstanden. Ich habe neulich das gelesen, hat jemand das so beschrieben, hat gesagt, die molekulare Struktur seines Körpers war nicht mehr so, dass sie von einer Gruft gehalten werden konnte. Aber das ist der Versuch, das irgendwie physisch, biologisch oder was auch immer chemisch zu beschreiben. Aber ich glaube, genau das ist passiert. Jesus hatte es nicht nötig, irgendeinen Stein irgendwo wegzurollen. Er ist als Gott auferstanden und konnte aus dem Grab raus, ohne irgendwo irgendwas zur Seite schieben zu müssen. Nein, dass der Stein zur Seite gerollt war, das war dafür da, und das sagt der Engel ja auch ganz deutlich, kommt und seht. Guck rein in das Grab, überzeug dich selbst, es ist leer. Es ist genau das, würden wahrscheinlich die hohen Priester und Pharisäer dann sagen, was wir befürchtet haben. Jetzt könnte man die Frage stellen, was haben sie befürchtet? Haben sie befürchtet, dass er wirklich wieder aufersteht? Oder haben sie einfach nur befürchtet, dass irgendjemand eine große Geschichte draus macht? Nun, zumindest ist der Leichnam nicht mehr da. Und eigentlich haben die hohen Priester und Pharisäer ja vorher schon dafür Sorge getragen, dass das nicht passieren kann. Das war ja ihre größte Befürchtung. Ihre absolut größte Befürchtung war, aus ihrer Perspektive dann, die Jünger versuchen das, was Jesus angekündigt hat, irgendwie selber zu produzieren. Jesus hat gesagt, ich stehe am dritten Tag auf. Die haben gedacht, na gut, der hat ein paar Anhänger. Die werden dafür sorgen, dass es wenigstens so aussieht, als wäre er auferstanden. Und sie haben dafür Sorge getragen, dass das nicht passiert. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass sie sich absolut sicher waren, dass das nicht passieren kann. Und sie wissen sogar, dass das nicht passiert ist. Sogar die hohen Priester und Pharisäer wussten genau, die Jünger haben den Leichnam nicht gestohlen. Erstens hatten sie dafür gesorgt, dass er nicht gestohlen werden kann von einfach irgendwie ein paar Leuten. Und zweitens haben sie das Zeugnis von den Wachen, die gesagt haben, der ist nicht gestohlen worden, hier war keiner. Und sie machen sich tatsächlich die Mühe, die Wachen zu bestechen, ihnen Geld zu geben, zu sagen, behauptet es einfach, bitte behauptet es einfach. Wir geben euch Geld, damit ihr sagt, irgendjemand, die Jünger, haben diesen Leichnam gestohlen. Die erste Lüge über den Tod und die Auferstehung Jesu, die bewusst auf den Weg gebracht wurde. Völlig verrückt eigentlich, denn wie gesagt, wie hätten die Jünger die römische Wache überwältigen sollen? Den Stein wegrollen? Sicherlich auch eine ganz schöne Herausforderung, das waren ja keine Kiesel. Das waren schon ordentliche Steine und die rollten normalerweise in der Rinne, die mit Gefälle zum Eingang hin war. Sie musste sie das Gefälle wieder hochrollen. Es ist nicht so einfach, so ein Ding aufzukriegen. Und dann den Leichnam gestohlen und damit irgendwie verschwunden, ohne dass sich jemand mitkriegt. Viel wichtiger aber wäre die Frage an der Stelle, dieselben Jünger, die vermeintlich den Leichnam gestohlen haben, um behaupten zu können, Jesus wäre auferstanden, sind die gleichen, und wir wissen, dass so gut wie alle nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern waren bereit, für diese Behauptung mit ihrem Leben zu bezahlen. Wie wahrscheinlich ist das, dass jemand sein Leben opfert, dass viele ihr Leben opfern von etwas, was sie selber nur als Lüge produziert hätten? Unwahrscheinlich. Also die Jünger haben den Leichnam nicht gestohlen, aber es hätte ja sein können, dass die Feinde den gestohlen haben. Die Behauptung gibt es auch immer mal wieder. Denn wenn man irgendwie einsieht, das Grab ist leer und man will nicht eingestehen, dass er auferstanden ist, man will dieses Wunder nicht eingestehen, dann muss man irgendwie zu einer anderen Lösung kommen. Die andere Lösung, wenn die Jünger es nicht waren, ist, die Feinde waren es und schieben es den Jüngern in die Schuhe und wie auch immer. Aber wenn die Feinde das gewesen sind, dann hätten sie spätestens in dem Augenblick, wo die Jünger sich hinstellen und sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden, hätten sie die Leiche ausgepackt. Oder? Alles andere wäre Quatsch. Wenn ich die Leiche klaue, um zu beweisen, dass er nicht auferstanden ist, dann hätte ich sie in dem Augenblick rausgeholt, wo jemand behauptet, er ist auferstanden. Dann hätte ich gesagt, Moment, hier, weltweite Fernsehübertragung, könnt ihr medizinisch überprüfen, genetischer Fingerabdruck von Jesus, das ist er. Haben sie aber nicht gemacht. Konnten sie auch nicht. Sie hatten den Leichnam ja nicht. Dann gibt es ja noch die Theorie, Jesus war gar nicht wirklich tot. Das würde bedeuten, dass ein Mann, der fast zu Tode gefoltert worden ist, mit Peitschenhieben, an ein Kreuz genagelt wurde, dem mit einer Lanze noch in die Seite gestochen wurde, dann ins Grab gelegt wurde, innerhalb von 3 Tagen kühler Grabesluft so gesundete und erstarkte, dass er dann, nachdem er dort aufgestanden ist, diesen Stein alleine vom Grab wegrollte und dann losgegangen ist, um seinen Jüngern zu predigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass erstens die Römer dafür gesorgt haben, dass er wirklich tot war. Hat Pilatus ja, stand jetzt in der Matthäus-Geschichte nicht drin. In den anderen Erzählungen kommt es nochmal vor, dass Pilatus dafür sorgt, was, der ist schon tot. Stellt nochmal sicher, dass er auch wirklich tot ist, bevor ihr Jesus den, Josef den Leichnam gebt. Ja? Also, nach ein paar Monaten Intensivstation vielleicht, wenn es denn so gewesen wäre, aber nicht nach 3 Tagen kühler Gruft. Das ist schon alles ziemlich dünn und ziemlich dürftig. Die Erklärung, die versuchen zu belegen, dass Jesus nur verschwunden ist, aber nicht auferstanden. Und er war nicht mehr in dem Grab, definitiv. Es gab Zeugen. Über 500 Menschen haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen, berührt, mit ihm gegessen, mit ihm geredet. Das ist schon eine ganze Anzahl von persönlichen Zeugen, oder? Also 1 oder 2, aber 500 gleich bestechen, damit die das alle erzählen, aus verschiedensten Richtungen und Schichten, extrem unwahrscheinlich. Also es bleibt nur dieser eine Rückschluss, Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten. Alles andere entbehrt Logik. Und das Schöne daran ist, weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod nicht das Ende. Das ist ja unsere Hoffnung. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, was für eine Hoffnung hätten wir? Wenn der Tod das Ende ist und er nur dafür gestorben ist, dass wir für unsere Lebzeit als Mensch auf der Erde mit Gott versöhnt sind und dann ist sowieso Ende, was für einen Sinn würde das ergeben? Überhaupt keinen. Es macht nur Sinn im Angesicht von ewigem Leben, von Ewigkeit, von Leben nach dem Tod. Und Jesus ist uns vorangegangen in dieser Sache. Er ist gestorben und auferstanden. Und genauso haben wir Hoffnung, dass wenn wir sterben, für uns mit einer Art Auferstehung ein neues Leben beginnt. Mit einem neuen Körper, der uns verheißen ist. Wie der aussieht, weiß ich noch nicht genau. Was ich weiß, ist, wir werden einander wiedererkennen. Ob man dann eher an den Persönlichkeitsmerkmalen oder so erkannt wird oder ob das Aussehen tatsächlich auch ähnlich ist, keine Ahnung. Aber man ist auf jeden Fall wiedererkennbar im Himmel. Jesus ist uns vorangegangen, nicht nur im Sterben, er ist uns auch vorangegangen im Leben. Nach seiner Auferstehung sagt der Engel, dass Jesus den Jüngern nach Galiläa vorausgehen wird. Hat er auch getan, kennen wir die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die ihren Weg nach Emmaus gehen und Jesus geht mit ihnen. Sie merken erstmal nicht, dass er das ist. Und Jesus geht uns, Gott geht uns immer voraus. Es gibt keinen Ort, keine Situation, in die Gott uns führt, wo er noch nicht war oder was er noch nicht erlebt hat oder nicht kennt. Das geht von Geburt an, als Mensch, als Baby, über die Entwicklungsstufen sozusagen, den Lebensalltag, den Druck, die Arbeit, die Ausbildung, hat Jesus alles mitgemacht. Freunde, Feinde, gute Menschen, böse Menschen in seinem Umfeld, hat er alles mitgemacht. Verfolgung, Nachfolge, Folger, hat er alles mitgemacht. Menschen, die mit ihm gegangen sind, Menschen, die gegen ihn waren. Menschen, die für ihn waren, Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Bis hin zum Tod gibt es nichts, was Jesus nicht schon vorangegangen wäre.
Ich glaube, er ist extra bei dem Ärmsten geboren, um uns zu zeigen, wo das Land geht.
Zumindest kennt er auch sicherlich auch Mangel in einigen Dingen. Ja. Das Grab, Jesus war schon da. Die Wüste kennt Gott auch schon. Er hat sein Volk geführt durch die Wüste. In der Wolken- und einer Feuersäule ist vorangegangen. Ängste, Jesus hat sie auch durchlebt. Garten Gethsemane nicht zuletzt. Es gibt keinen Ort, wo er noch nicht gewesen ist, wo er dich hinschickt oder wo du hingehst. Keine Situation, in die du kommst, der er noch nicht begegnet ist und mit der er nicht wüsste, wie er damit umgehen soll. Und deshalb, und das erlebt man immer wieder an verschiedenen Stellen, hört man dieses Zeugnis, deshalb sterben Christen anders. Weil sie wissen, Jesus war schon da. Und Jesus ist auferstanden. Und deshalb haben wir Hoffnung. Und deshalb ist für uns Sterben nur eine Etappe auf unserem Weg ins ewige Leben. Und nichts anderes. Bis heute gibt es noch Menschen, die es lieber hätten, wenn das Grab von Jesus zugeblieben wäre und der Stein noch davor läge. Pilatus hat das aufgetragen für die hohen Priester und Pharisäer, sichert das Grab so gut ihr könnt. Und manche Menschen versuchen das bis heute. Habe auch einen netten Satz dazu gelesen, hat jemand gesagt, der versucht mit dem sichert das Grab, Gott im Grab zu halten, ist ungefähr genauso, als wenn man sagen würde, die Sonne soll kein Licht mehr scheinen lassen und das Wasser soll sich nicht mehr nass anfühlen. Gott im Grab einsperren. Aber wir versuchen das bis heute, denn wenn wir hineinsehen in das Grab und feststellen, es ist leer, dann müssen wir uns mit dem lebendigen Gott auseinandersetzen. Eine Alternative gibt es nicht. Wenn es leer ist, ist er auferstanden und lebt. Und dann muss ich mich mit ihm irgendwie auseinandersetzen. Ich muss ihm irgendwie begegnen. Ich muss irgendwie gucken, was für eine Bedeutung hat das für mein Leben, wenn es diesen Gott gibt und er lebendig ist. Deshalb kann man diverse Steine vor dieses Grab rollen. Man kann das mit Argumenten oder Wissenschaft machen, indem man einfach sagt, nein, es gibt keine Wunder. Und man lässt den Stein davor. Es kann unmöglich sein, dass das Grab leer ist. Ich brauche da gar nicht mehr reingucken. Ich brauche kein leeres Grab. Ich helfe mir selbst. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich komme so gut klar. Und so haben Menschen verschiedene Philosophien und Gedankenbilder entwickelt, die begründen, warum wir Gott nicht brauchen und deshalb gar nicht erst in das Grab reingucken müssen. Schön den Grab von Philosophie, von Wissenschaft vor dem Grab lassen. Man kann auch ganz persönlich so einen Stein vor das Grab rollen und Gott auf Abstand halten. Vielleicht bist du enttäuscht, verletzt oder verärgert über das, wie dein Leben gelaufen ist und schiebst es Gott in die Schuhe. Ja, Gott hätte ja dies oder jenes für mich tun können oder müssen, wenn er mich denn liebt und so weiter und so fort. Gott hat dir nicht geholfen, deine Wünsche nicht erfüllt und deshalb hältst du Gott auf Abstand und guckst gar nicht erst in dieses Grab rein. Du denkst, wenn er lebt müsste dein Leben anders gelaufen sein? Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn du früher reingeguckt hättest. Vielleicht rollst du auch den Stein persönlich davor von der Seite, ach, ich bin doch ein guter Mensch. Ich komme sowieso eines Tages in den Himmel. Schon mal wirklich drüber nachgedacht, am Ende deiner Tage vor Gott zu stehen und nach deinem Denken und Handeln beurteilt zu werden? Mal so wirklich, so mit ganz ehrlicher Bestandsaufnahme? Glaubst du wirklich, du kannst dann vor Gott bestehen? Also ich würde zu schlecht abschneiden. Dann gibt es auch noch den Stein von, wieso? Ich glaube doch an Gott. Ich gehe doch zur Kirche oder bin zumindest Mitglied in der Kirche. Und vielleicht besuchst du Gottesdienste, Ostern, Weihnachten, vielleicht sogar jeden Sonntag. Vielleicht hast du gewisse Rituale, die du denkst, muss man für Gott tun. Und würden dir helfen, nachher gut anzukommen. Aber auch das ist ein Stein vor dem Grab. Denn es lässt Gott tot sein. Zu einer Funktion reduziert. Einem gewissen Automatendenken eingeschränkt. Es ist was ganz anderes, in dieses Grab zu gucken und zu entdecken, der lebt. Der lebt und das hat was mit mir zu tun. Er ist auf der Suche nach mir, er fragt nach mir, er will was von mir. Und wenn ja, was ist das und wie sieht das aus? Und dann gibt es noch den Stein der Gleichgültigkeit. Brauche ich das wirklich? Kann ich ja, wenn das wirklich nötig ist, kann ich das ja später noch machen. Wann ist zu spät? Oder wann ist später noch rechtzeitig genug? Das Grab ist leer. Da führt kein Weg dran vorbei. Hab doch mal den Mut, den Stein von dem Grab wegzurollen, hineinzusehen und zu entdecken, dieser Jesus lebt. Und zuzulassen, dass du ihm begegnest. Zuzulassen, dass er mit dir redet. Zuzulassen, dass er dich liebt. Zuzulassen, dass er dein Leben in Ordnung bringen will. Zuzulassen, dass er vergeben will, heilen will, neu machen will. Dir Freude und Leben und Hoffnung auf ewiges Leben geben will. Aber dazu gehört, dass wir den Stein mal wegrollen und mal reingucken und zulassen, Jesus lebt und das hat was mit mir zu tun. Und ich bin so froh, dass ich schon vor diversen Jahren diesen Blick wagen durfte. Und vielleicht hast du ihn auch schon gewagt und teilst diese Freude mit mir. Es gibt nichts Besseres und keine größere Hoffnung für das Leben hier, für die Ewigkeit, denn genau darum geht es an Ostern. Es geht darum, dass Jesus das alles getan hat, um dich und mich mit Gott zu versöhnen. Das ist Ostern, von Anfang bis zum Ende. Eierfest? Vergesst das Eierfest. Es ist das Fest des Lebens, das Fest der Versöhnung mit dem lebendigen Gott, das Fest des ewigen Lebens, das Fest der Hoffnung auf ewiges Leben und Auferstehung, das Fest der Hoffnung, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm versöhnt zu sein, seine Liebe genießen und erleben zu können. Das ist das Fest, das ich feiere, mit ganz vielen von euch zusammen und hoffentlich bald mit noch mehr Menschen zusammen. Möglichst mit allen. Denn Hoffnung kann jeder brauchen, oder? Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wider aller Erwartungen damals das Grab leer war. Eigentlich haben die Pharisäer und hohen Priester noch am ehesten damit gerechnet, irgendwie schon verrückt. Keiner hat damit gerechnet, aber hat auch keiner vorher gehört. Keiner gesehen, keiner erlebt. Und wir dürfen jetzt einfach mal diesen Stein wegrollen und sagen, okay, Herr, wenn du lebst, wenn du lebendiger Gott bist, dann will ich dich erleben. Dann will ich dich reden hören, dann will ich dir begegnen, dann will ich wissen, was du mit meinem Leben vorhast, was du dir dabei gedacht hast, was du daraus machen willst, wie deine Wege und Pläne sind, was für Ziele du hast und mich darauf freuen, weil ich in dem, was du getan hast, entdecke, dass du mich liebst. Danke, dass du lebendiger Gott bist. Und nicht einfach nur eine Gesetzreligion, ein Buchstabe, dem man folgen kann, der aber nicht rettet und nicht heilt, nicht frei macht und kein Leben schenkt. Das haben wir in dir alleine, Herr. Dir sei alle Ehre. Amen.